Was sucht Gott? Was sucht Gott? Vielleicht denkt ihr an Johannes 4, Vers 23, Gott sucht Anbeter. Indirekt ist das die Antwort. Ich möchte jetzt lesen und dann werdet ihr drauf kommen. Johannes 21, Vers 15 bis 17. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn: Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte: Hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: Weide meine Schafe. Was sucht Gott? Sucht Gott Diamanten, Gold, Silber? Das gehört alles ihm. Gott sucht ein Herz, das ihn von ganzem Herzen liebt. Gott geht ständig durch alle Nationen, Sprachen und Völker und sucht Menschen, die ihn lieben. Und es ist interessant, wir wissen ja die Geschichte von Petrus, der ihn dreimal verleugnet hat, obwohl er vorher gesagt hat: Ich will mit dir ins Gefängnis gehen, ich will sogar sterben für dich, Jesus. Er sucht liebende Menschen, die ihn, den wunderbaren Herrn Jesus Christus, an erste Stelle setzen. Ganz egal, was das kostet. Und etwas, was mir in der Vorbereitung aufgefallen ist, ich muss jetzt ein bisschen die griechischen Sachen ein bisschen erklären. Der Jesus sagt da zweimal: Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Agape. Agapao heißt es. Das heißt, der Herr Jesus verlangt von Petrus göttliche Liebe. Und der Petrus sagt: Ich liebe dich mit menschlicher Liebe, mit freundschaftlicher Liebe. Wieso sagt der Herr Jesus: Liebst du mich mit göttlicher Liebe? Ist das möglich? Ist es jetzt möglich in unserer Zeit? Denkt dran, seit 2000 Jahren ungefähr hat es die Ausgießung des Heiligen Geistes gegeben. Und dieser Heilige Geist hat die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz. Römer 5, Vers 5. Aber das ist nicht unsere eigene Liebe, das ist nicht unser eigenes Werk, das kann nur Gott in uns wirken. Und diese Hingabe, von der wir zuerst gehört haben, die hängt damit zusammen, dass wir unser ganzes Leben ihm geben, dass er in uns wirken kann. Oder anders ausgedrückt, und jetzt komme ich zur göttlichen Mathematik: Ich oder wir als Menschen sind null. In den Augen Gottes. Aber wenn ein Einser davor ist, dann macht es den Unterschied. 10. Aber ich bin lieber ein Doppel-Null. Und ein Einser davor macht 100. Gott kann mich verwenden, wenn ich ein Doppel-Null bin. Und ihr wisst ja, bei den Gleichnissen in Matthäus 13, die Frucht bei einem guten Boden ist 30, 60 und 100-fältig. Die göttliche Mathematik, wir sind Doppel-Null und durch den Einser davor kann der Herr 100-fache Frucht geben. Aber die Bedingung ist die Liebe. Und es ist interessant, die Liebe ist nicht darin, dass wir ihn lieben, sondern dass er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannesbrief. Und wenn wir schauen, den Paulus, was hat den Paulus motiviert? Was war der Paulus für ein Charakter? Welche eine Person war er? Und wenn wir das lesen in Apostelgeschichte 9, Vers 4 bis 6, das ist allerdings nur in der Schlachterübersetzung. Die Schlachterübersetzung basiert auf dem Textus Receptus. Da steht, wie Paulus unterwegs war nach Damaskus und Paulus fiel oder Saulus fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Ihr kennt ja alle den Auftrag von Paulus. Er wollte alle Gläubigen ins Gefängnis werfen. Er war ja mitschuldig oder mit dabei, wie er abgestimmt hat, dass der Stephanus gesteinigt worden ist. Und dann vor Damaskus erscheint ihm der lebendige Herr. Und er hat natürlich geglaubt, Jesus ist tot, wie alle anderen. Und jetzt plötzlich sieht er den lebendigen Herrn. Herr, wer bist du? Und Herr, da heißt das im Griechischen Kyrios. Er hat genau gewusst, das ist Gott. Jesus ist Gott. Jesus ist auferstanden. Jesus lebt. Und das ist alles blitzartig durch seine Gedanken gegangen. Und der Jesus sagt, es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Und das ist irgendwie auch so ein Bild, dass der Herr Jesus, wie der Herr Jesus mit dem Petrus umgegangen ist. Der Petrus ist dreimal gefragt worden und schließt sagt er: Ja Herr, wieso schon wieder? Wieso dreimal? Ich habe ja gesagt, ich liebe dich. Und ich verstehe das so, dass der Jesus sozusagen mitten in sein Herz vorgedrungen ist, wo er ehrlich war vor Jesus Christus. Weil der Petrus sagt dann: Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich gern habe. Und manchmal muss der Herr in unser Herz vordringen. Das ist dann, wie wenn alle Schichten sozusagen weggehen. Und wo wir wirklich vom Herrn stehend, wo er uns fragt: Thomas, liebst du mich? Oder Vinzenz oder Jakob oder Sepp oder Hirs oder Franz, Liebst du mich? Bin ich der Wichtigste in deinem Leben? Und der Petrus, der hat dann gesagt, Herr, du weißt alles. Er hat sich nicht mehr verteidigt. Er hat nicht mehr gesagt, ich werde für dich in den Tod gehen. Es bleibt nur mehr die Liebe zu Jesus übrig. Und dann hat ihm der Herr gesagt, weide meine Schafe. Und der Paulus, jetzt gehe ich wieder zu Apostelgeschichte 9, der Paulus sagt dann in 9 Vers 6, da sprach er, nämlich der Paulus oder Saulus, mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir sehen, wenn wir Jesus wirklich lieben, wenn wir erkannt haben, wer der Herr ist, dann gibt er uns einen Dienst. Und der Paulus hat sofort erkannt, Herr, was ist dein Befehl? Ganz einfach. Wenn Jesus Christus Gott ist und Mensch zugleich natürlich, wenn Jesus Christus der ist, wie er in der Bibel beschrieben wird, und wir seine Jünger sind, seine Kinder, dann hat er uns etwas zu sagen, etwas zu befehlen. Das ist nicht nur eine freiwillige Entscheidung. Ja, willst du oder willst nicht? Herr, was willst du, dass ich tun soll? Herr, was ist dein Befehl? Und der Herr hat ihm nicht genau gesagt, was alles erleben wird, der Paulus, sondern er hat ihm den nächsten Schritt gezeigt. Und der nächste Schritt war, dass er in Stottern geht, mehr nicht. Und bei uns ist genauso, der nächste Schritt. Wenn mir vor 15 Jahren oder 12 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich in Tansania unterwegs bin, in die Dörfer und da öffentliches Evangelium weitergib und Seminare mache und so weiter, dann hätte ich gesagt, ich kann das nicht, ich habe keine Ausbildung, ich habe zu wenig Bibelkenntnis, ich traue mir das nie, ich kann nicht richtig reden und alles möglich. Aber der Herr hat mich Schritt für Schritt geführt. Und wenn du und ich den nächsten Schritt machen, dann zeigt er uns den nächsten Schritt. Und so geht's weiter. Es ist genauso wie ein Schüler, der lesen lernt oder schreiben lernt. Den nächsten Schritt. Zuerst lernt er das ABC und dann lernt er lesen. Und wenn er lesen kann, dann lernt er verstehen. Und dann wendet er das an. Alles geht Schritt für Schritt. Im praktischen Leben, sowohl als auch im geistlichen. Und das ist der springende Punkt, dass wir den nächsten Schritt gehen. Das Wort Gottes verstehen ist wichtig. Aber das Wichtigste ist anwenden. Und das Motiv soll sein, Herr Jesus, wir lieben dich, ich liebe dich. Und zum Abschluss eine Tatsache, die gewesen ist, ich weiß jetzt nicht, vor 50 Jahren ungefähr. Ich glaube, das war auf die Lofoten. Das ist westlich von Großbritannien, diese Inselgruppe. Und während einer Gebetsgemeinschaft, wo sie längere Zeit schon für Erweckung gebetet haben, steht ein Mädchen auf, 19, 20 Jahre, eine junge Frau, steht auf und sagt, Herr Jesus, ich liebe dich. Und das hat diese Erweckung ausgelöst. Das war nicht nur das Wort, sondern war diese intuitive Tatsache, dass ein Mensch völlig Gott hingegeben war. Und das hat das ausgewirkt, dass Menschen zum Glauben gekommen sind. Und es ist das Schöne in Tansania, diese Menschen, die wissen vielleicht nicht so viel wie ich von der Bibel oder von anderen Sachen. Aber eins ist, das habe ich gemerkt, sie sind intuitiv, sie erkennen intuitiv, ob sie geliebt werden, ob ich sie liebe, praktisch. Und das ist der springende Punkt. Sie merken, da ist jemand da, der macht die Reise von Österreich dort und dorthin und nimmt es auf sich, dass er, was ich, in die einfachen Häuser lebt und so weiter. Aber das ist, ja, es geht nicht um mich, versteht's mich. Ich will da nicht jetzt über mich reden, aber der Herr Jesus ist es wert, dass wir ihn ganz mit unserem vollen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer aller Kraft und mit der ganzen Seele lieben. Und das ist ja die Erfüllung des Gebotes, sagt der Herr Jesus selber. Und den Menschen wie und dem Nächsten wie uns selbst. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, du hast durch unseren Herrn Jesus unser Herz bekommen. Und ich liebe dich, Herr. Wir lieben dich. Und das hat Auswirkungen in unserem Leben. Und Herr, durch diese Liebe, die Praxis oder die praktische Auswirkungen hat, willst du die Welt verändern. Denn die Welt braucht deine Liebe, deine Versöhnung, deine Vergebung, eine Wiederherstellung der alten Beziehung mit dir, wie es war im Paradies. Herr, bitte, dass wir in die Richtung den nächsten Schritt machen. Jeder Einzelne, jeder auf seinem Platz, wo wir stehen. Amen.